Hier kommt eine neue Podcast-Folge von Digital Gedacht, dem Podcast von Niedersachsen Next Digitalagentur. Mein Name ist Henrike Lüssenhoop und heute wollen wir uns dem Thema Fachkräftegewinnung, insbesondere wenn es um Tech-Berufe geht, widmen. Dafür habe ich Max Reinhardt eingeladen. Er ist Head of Marketing und PR bei der Programmierschule 42 Wolfsburg. Die Schule hat sich als Ziel gesetzt, technische Ausbildung für alle zugänglich zu machen. Was dafür notwendig ist, welche Barrieren sie dabei überwinden und wie Unternehmen die nächste Generation von Innovatoren für sich gewinnen können. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Digital Gedacht. Hallo Max.
Hallo Henrike.
Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich sehr.
Ja, schön, dass du da bist. Ich bin ganz gespannt, mal von dir zu hören. Erstmal vielleicht ganz allgemein, 42 Wolfsburg, was ist das eigentlich, was hat es damit auf sich?
42 Wolfsburg ist eine von über 50 Programmierschulen auf der ganzen Welt, die sich in Wolfsburg insbesondere seit 2021 zur Aufgabe gemacht hat, die Grenzen des Software Engineering ein bisschen oder die Ausbildung von Software Engineering einzureißen. Wir sind eine Hochschule, also etwas für nach der Schulzeit, die zugänglich ist für alle über 18. Und damit meine ich wirklich alle über 18. Deswegen schiffe ich immer so ein bisschen um das Wort Universität rum, weil sich erstmal jeder, der Lust hat, Programmieren zu lernen, der über 18 ist, bei uns bewerben kann. Egal Bildungshintergrund, egal welche berufliche Erfahrungen man vorher hat. Jeder, der Bock drauf hat, Programmieren zu lernen, in einem neuartigen Umfeld, ohne Professoren, ohne Vorlesungen, sondern praxisorientiert im großen Gruppenverbund, ist bei uns willkommen.
Ja, cool. Ihr schreibt, glaube ich, auch irgendwo, es geht um das zugänglich für alle zu machen. Fasst es ja da wirklich gut zusammen.
Genau, und das bildet sich in unserer Studierendenschaft auch ab. Also du hast wirklich von dem klassischen Schulabgänger, der klassischen Schulabgängerin zum ich habe einen abgeschlossenen Bachelor in der Tasche und möchte jetzt noch ein bisschen praxisorientiert was drauf machen. Der Career-Switcher, der mit 30 in der Branche arbeitet und denkt, das möchte ich vielleicht nicht noch die nächsten 35 Jahre machen, ich mache noch was anderes. Oder wir haben heute am Semesterstart, spannend, dass wir heute sprechen, unseren ältesten Studierenden mit 62 begrüßt, der durch unser Bewerbungsverfahren gekommen ist und gesagt hat, ich möchte das jetzt noch machen. Das ist wirklich Software Engineering für alle.
Cool. Wir beschäftigen uns hier bei Niedersachsen Next natürlich auch mit dem Thema Fachkräfte. Deshalb habe ich das jetzt am Anfang in der Intro auch gesagt. Insbesondere der Fachkräftegewinnung. Wir haben da hier eine Stabstelle eingerichtet, die sich gerade im Bereich internationale Fachkräftegewinnung damit beschäftigt. Da geht es auch darum, mit Fokusländern Vereinbarungen zu treffen, auch Kooperationen mit und Projekte mit Unternehmen als auch Hochschulen zu machen. Ja. Und da geht es auch drum, niederschwellige Barrieren, wie fehlende Sprachkenntnisse, notwendige Abschlüsse, dass das gar nicht erst zu Hemmnis wird, also da auch wirklich Vereinbarungen zu treffen. Das sind ja auch Herausforderungen, die ihr auch kennt und mit denen ihr euch sicherlich beschäftigt, oder?
Absolut. Also gerade was, das ist ja konkret angesprochen, die Abschlüsse oder die Sprachkenntnisse. Wir haben natürlich ein Bewerbungsverfahren, was aber nicht auf klassische Qualifikationen abzielt und überprüft, hast du jetzt zumindest das Zeugnis vorzuweisen oder hast du das B2-Zertifikat, sondern es geht wirklich darum, in unserem Bewerbungsprozess sind die Leute motiviert und haben die Lust auf das Thema und passen die da rein, weil am Ende des Tages kommen sie zu uns im Idealfall oder ja zu jeder anderen Bildungseinrichtung, um zu lernen und da schon diesen Riegel vorzuschieben und sagen, okay, um hier aber zu lernen, brauchst du dies und dies und dies und dies. Das haben wir bei uns nicht. Unser Studium ist auf Englisch. Das ist zumindest für den internationalen Bewerbermarkt erstmal ein Vorteil, ne? Also deutsche Bewerberinnen und Bewerber kennen das aus der Schule schon. Das heißt, die haben in der Regel kein Problem damit und das macht es einfach einfacher für internationale Bewerbende. Und das zieht sich dann halt durch das ganze Studium, durch was Studiengruppen oder Anteilnahmen angeht.
Ist ja auch gerade wenn es so um Softwareentwicklung, Digitalisierung auch im weitesten Sinne geht, ermöglicht das natürlich viel mehr Austausch auch mit anderen Personen in anderen Ländern, in anderen, ja, auch mal über den Tellerrand hinwegzuschauen.
Absolut. Und vielleicht greife ich schon ein bisschen vor, aber wie wir eben Software Engineering vermitteln oder vermitteln wollen, ist eben nicht durch Frontalunterricht, sondern bei uns heißt das Ganze Peer Learning. Das heißt, die Studierenden arbeiten sich durch sehr praxisorientierte Projekte zusammen durch. Und das funktioniert eben, weil die ganz, ganz viele verschiedene Hintergründe haben. Ne? Du hast jetzt halt wirklich nicht nur die 30 Hardcore-Informatikerinnen da sitzen, die alle denselben Kenntnisstand haben. Du hast halt wirklich die Leute, die ja wirklich null Erfahrung haben, aber wirklich Spirit haben und Motivation. Und du hast dann die Leute, die vielleicht schon bei Projekt 15 sind und ein bisschen Erfahrung haben. Aber die Sichtweisen, wie löse ich Probleme und wie nähere ich mich einer Lösung an, sind komplett verschieden und deswegen funktioniert es auch. Ich meine, kennst du ja wahrscheinlich auch aus dem Arbeitsalltag, wenn du 5 verschiedene Leute mit 5 verschiedenen Hintergründen in einen Raum bringst zum Brainstorming, ist es besser, als wenn alle 5 an denselben Sachen arbeiten.
Auf jeden Fall.
Und so ist es dann bei uns auch.
Ja, ja. Ist also genau daher sehr viel realitätsnäher auch, ne? Also da ist man nicht in so einem, wir lernen jetzt hier was nach einem Buch und am Ende weiß ich gar nicht, wie ich das in der Arbeit anwenden kann, sondern quasi die Leute kriegen schon so gewisse Werkzeuge an die Hand.
Ja, voll. Ja. Und spiegelt zumindest bei uns im Peer Learning und in den Gruppen ja auch so ein bisschen das wieder, was jetzt in unserem Fall ein Software-Engineer, der an einem Produkt arbeitet und Software schreibt und Code schreibt, ja in der Arbeitswelt auch wiederfindet. Ne?
Ja,
also es ist ja in den seltensten Fällen so, dass jemand, wie man es in Filmen kennt, mit so einem Hoodie und Energy Drink und die Zahlen laufen hinten. Also am Ende arbeiten ja alle auch in Teams.
Ja,
und genau diese Fähigkeiten neben dem Code schreiben, Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit, Zeitmanagement, wir sind 24/7 zugänglich, jeder kommt, wann es in seinem Rhythmus passt. So Sachen, die in der modernen Arbeitswelt ja mindestens genauso wichtig sind wie die tatsächlichen technischen Fähigkeiten.
Ja, die Soft Skills.
Genau.
Ja. Und sind das auch so die Dinge, die euch von anderen Bildungseinrichtungen unterscheidet oder wie würdest du das so beschreiben?
Total, total so. Ich habe ja, das Peer Learning ist ja eben nicht, du hast einen Professor oder eine Professorin, die dir von vornherein sagt, so musst du das machen, sondern es gibt ganz, ganz, ganz viele Wege zum Ziel. Natürlich haben auch wir eine am Ende des Tages klassische Leistungsüberprüfung wie Examen, so, die man aber unendlich oft wiederholen kann, weil wir sagen, okay, wenn du es halt ein zweites oder ein drittes Mal nicht verstehst, bedeutet das nicht automatisch, dass du es nie mehr verstehen wirst, weil, wie gesagt, sie kommen zum Lernen. Und dass wir eben die zeitliche Freiheit geben mit, wir haben keinen festen Lernplan und sagen dir, du musst Montag um 9 die Vorlesung besuchen oder das Modul besuchen. Und da sind wir wieder bei ein bisschen Liberalisierung und Einreißen der Eintrittsbarrieren. Weil viele von uns haben halt schon einen Job in einem anderen Feld oder sind als Freelancer unterwegs oder das Gehirn funktioniert halt auch nicht bei allen gleich. Ne? Also bei mir Dienstag um 8 Mathe ging auch nicht so und bei uns ist die Schule wirklich voll zwischen 17 und 23 Uhr.
Ja, okay.
Alle irgendwie sagen, okay, jetzt passt es, jetzt bin ich ready. Ja. Ich habe irgendwie, saß noch mal im Café vormittags und widme mich jetzt dem Lernen so. Und ich glaube, das unterscheidet uns schon sehr von den traditionellen Bildungseinrichtungen plus eben diese Soft Skills.
Ja, ja. Und also merkt ihr da auch die ja, wie das Interesse dann da ist, also inwiefern das auch genauso wahrgenommen wird, also so, hey, das ist jetzt mal ein anderer Ort, eine andere Möglichkeit zu lernen, mich bereit zu machen für den Arbeitsmarkt und gerade in so einem, ja, Softwareentwicklung, also in so einem Bereich, der auch viel gebraucht wird, wo wir viele Fachkräfte brauchen.
Ja, nee, absolut. Wir sprechen ja jetzt schon 10 Minuten bestimmt und ich bin immer noch nicht ganz fertig, die Schule zu erklären.
Ja, das
deswegen
stimmt.
Ist es immer sehr, sehr erklärungsbedürftig. Und wenn ein Bewerber oder eine Bewerberin tatsächlich bei uns auf dem Campus war und da haben wir auch ein ganz offenes Konzept, wir haben große Lernräume, wir haben Social Spaces, wir nennen es Gaming Area mit Spielkonsolen und zwar offenen Küchen, Kaffeemaschinen, wo jeder mal ran kann und so weiter und so fort. Und wenn wir dann davon erzählen und sagen, hey, man kann Bildungseinrichtung auch anders denken als die klassische Schule, in der ja gefühlt
in seit 60, 70 Jahren in den seltensten Fällen irgendwas passiert ist oder Universitäten, die auch ja, ich will jetzt immer gar nicht schlecht reden, auch da passiert natürlich viel und die haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber was dann auch so dieses Community-Leben und ja, Leben außerhalb des Klassenraums, außerhalb des Vorlesungsraums angeht, ist dann bei uns schon sehr viel Freiheit und das zieht einfach dieses, es gibt nicht viel Autorität von oben, sondern wir vertrauen euch, dass ihr das auch ganz gut hinkriegt, ohne dass ständig Autorität auf euch drauf guckt.
Ah, okay. Ja, also auch gleich eine ganz andere, ja, Zusammenarbeit auch mit den Leuten, ne? Also, dass man viel mehr Verantwortung auch übergibt. Also mit dem, wie ihr da rangeht, also dass es eben diese Freiheit da ist, dass nicht alles, also du hattest eben gesagt, das Thema, es wird nicht alles von oben herab hier, ihr habt das und das zu tun, Autorität. Ja. Übergibt ihr ja auch viel Verantwortung.
Ja, genau. Genau. Also wissen wir und wenn jemand Neues bei uns vorbeikommt, der so ja um die 50 Jahre alt ist, würde ich jetzt mal sagen, aus dieser Generation, und die sagen, okay, funktioniert das denn, dass ihr den hier 24/7 Zugang zu eurer Schule gebt mit 230 iMacs, einer Spielkonsolen und eine Siebträgermaschine und die könnt ihr kochen? Überraschung, es funktioniert, ja, aber natürlich haben auch wir nicht da ein Schlaraffenland, sondern wenn wir dann sehen, jemand möchte gerne noch Mitternacht in der Küche was kochen und dann sieht die am nächsten Morgen komplett zerschossen und dreckig aus, dann gibt es auch bei uns Formate, wir nennen das Community Service, wo man dann mal den uns als Mitarbeitenden bei einem Event helfen muss oder uns mal beim Schule sauber machen hilft. So kleine Sachen, die aber alle super funktionieren, weil alle ja von Tag 1 wissen, worauf sie sich einlassen und man auch von Tag 1 sehr, sehr viel aus der Community mitnimmt. Man am Ende des Tages braucht man sich ja gegenseitig, ne, um durch das Curriculum zu kommen und dann seinen Abschluss zu schaffen. Und diese Grundbasis an Respekt, die zieht sich eigentlich wirklich durch das gesamte Studium bei uns, ja.
Das ist ja auch ein schöner Wert, den man dann so ab Anfang auch
voll
mitvermittelt.
Voll. Die wir sind jetzt in der, ich glaube, 9. Kohorte.
Eine Kohorte ist immer
ein Semesterstart.
Semesterstart.
Also ein Semesterstart. Das ist, lass mich rechnen, April 10. Kohorte sogar schon.
Okay.
Ist quasi bei uns ein Semesterstart. Ich habe keine offizielle Universität, deswegen sind wir jetzt nicht an dieses Sommersemester, Wintersemester per se gebunden. Aber wir haben jetzt heute, habe ich kurz erzählt, 70 neue Studierende begrüßt, die jetzt ihre Reise bei uns antreten. Und das passiert zweimal im Jahr.
Und von diesen 70 sind dann am Ende, wie viele bleiben? Wie viele ziehen das Ganze durch? Das ist ja auch immer ganz spannend.
Ja, das machen wirklich schon, also von diesen 70, die gekommen sind, werden am Ende auch 60 bis zum Ende bleiben.
Okay.
Wir haben ja,
das ist ja schon viel, ne?
Dem klassischen Kohortenstart ein Bewerbungs-Aussiebungsverfahren vorgeschaltet. Also diese 70, die jetzt bei uns angefangen haben, die haben im Laufe dieses Jahres ein sogenanntes Piscine bei uns bestanden.
Ja.
Das ist das französische Wort für Schwimmbad und das ist so ein bisschen diese Bewerbungsperiode. Das haben wir 5-mal im Jahr gemacht, 4 Wochen. Und alle, die von unserem pädagogischen Team aus diesen Piscines ausgewählt wurden, haben jetzt angefangen.
Okay.
So. Ja. Und das ist dann, das Piscine an sich ist schon so ein beidseitiges Auswahlverfahren, weil wir sind ja so neu und setzen immer gar nicht voraus, dass es für jeden Studi oder für jede Bewerberin auch überhaupt passend ist. Und du hast es in diesem 4-wöchigen Piscine so, dass Leute direkt nach dem ersten Tag gehen oder nach der ersten Woche gehen und sagen, ja, das ist doch nicht, ich brauche doch Frontalunterricht, dann ist das völlig okay. Wenn du die 2. Woche Piscine machst, dann bist du eigentlich bis zum Ende dabei und dann weißt du eigentlich schon, worauf du dich einlässt.
Ja, schön. Es gibt genau diese Möglichkeit, dass du dann einmal für dich, ich meine, wahrscheinlich sind es viele, die irgendwie eher so Anfang 20, erste Ausbildung, muss ich auch von mir persönlich sagen, da wusste ich damals auch nicht ganz genau, was ich jetzt will.
Ja.
Und wenn man sich aber einmal in der Uni einschreibt, hat es ja,
das
dann
fühlt sich so endlich an.
Genau, dann ist man da drin und ich meine, es das heißt ja dann auch irgendwie, wenn du das dann nicht packst, dann bist du exmatrikuliert und es ist alles gleich so, ja, es geht nicht wirklich mit ausprobieren und mit erstmal schauen, ist es das Richtige für mich, ne? Das ermöglicht natürlich den Studentinnen und Studenten da einmal für sich rauszufinden, Ja, einerseits will ich vielleicht grundsätzlich Software Engineering, ist das was für mich, aber auch die Art und Weise, das zu lernen.
Ja, und du musst einfach insbesondere beim Software Engineering und beim Lernen des Software Engineerings musst du einfach 2, 3, 4, 5, 15 Mal Fehler machen, weil das wird dir später im Berufsleben immer passieren. Ne? Ja. Das Wort Debugging fällt dir jetzt nicht hier zum ersten Mal in den Podcast. Dass du eine Stunde Code schreibst und du bist 8 Stunden damit beschäftigt, einen Fehler zu suchen. Dass so ein bisschen Resilienz mitgelernt wird, ist dann schon super.
Ja, ja, wirklich. Also gerade insgesamt diese Soft Skills machen da sehr viel Sinn. Ne? Das ist, ich hatte in meiner letzten oder in der letzten Podcast-Folge hatten wir Unternehmen zu Gast, da ging es um AI-driven Software Development. Mhm. Das heißt, so die KI zu nutzen, um Software zu schreiben, die musste ich jetzt gerade dran denken, weil das sind dann natürlich, dann halt die KI, die das macht, die vielleicht rein nach Wahrscheinlichkeit dann so einen Fehler dann auch findet. Die Frage ist aber, was entsteht da überhaupt und wer kann beurteilen, ob das das Richtige ist oder nicht. Habt ihr dieses Thema KI bei euch auch im Lehrplan oder ist das etwas, was bei euch auch beschäftigt?
Beschäftigen auf jeden Fall. Wir haben auch KI im Lehrplan, allerdings als Spezialisierung nach unserem Hauptstudium. Also wenn wir von unserem Hauptstudium sprechen, das ist immer im Schnitt 18-monatiges Studium auf Bachelor-Niveau, das wirklich die Grundkenntnisse in C und C++ abdeckt. So, und dann hast du wirklich eine solide Basis und hast so ein bisschen den Generalschlüssel für alle anderen Programmiersprachen. Kannst du es gut erarbeiten und hast halt in diesen 18 Monaten gelernt, wie man lernt. So, und dann hast du nach deinem Core-Curriculum, nennen wir das bei uns, die Chance, dich zu spezialisieren. Das ist dann quasi unser Masterstudium. Und da gibt es dann eine KI-Spezialisierung. So, muss man dazu sagen, ich habe ja eingangs gesagt, es gibt über 50, 42 Schulen. Das heißt, der Lehrplan ist zentralisiert. Die Schule kommt ursprünglich aus Frankreich. Die erste 42 Central sitzt in Paris. Die gehen den Lehrplan vor und es ist aber auch ein lebendiger Lehrplan. Ne? Also es ist jetzt nicht so, der wurde 2013 einmal geschrieben und erstellt und der hat jetzt für immer so zu sein. Ja. Da fliegen immer mal ein paar Projekte raus, da kommen immer mal ein paar Projekte wieder rein, die halt dann wirklich die Realität und die Anforderungen widerspiegeln. Und da will ich gar nicht ausschließen, dass auch ins Core-Curriculum da nochmal irgendwas reinschließt, aber aktuell ist es eher ein Spezialisierungsthema.
Ja, okay. Ja, weil klar, das kann man sich ja dann anschauen, ist das Thema KI, inwiefern ersetzt das eine Person, die eigentlich sonst Software schreibt? Ist die Frage, ne? Ist das überhaupt möglich?
Es ist bestimmt möglich. Ich glaube, da sind wir gar nicht so weit weg von. Kommt natürlich immer dann auf das Entry-Level an, ne? Also natürlich gibt es ja jetzt schon auch in meinem Berufsfeld, in meiner Aufgabe, die man ja relativ einfach an KI einfach abgeben kann und du hast halt einen super Produktivitätsgewinn. Aber du wirst auch in mittlerer Zukunft nicht dahin kommen, dass dann zumindest nicht noch Leute, die wissen, was da geschrieben wird, dass die da nochmal mit einem geschulten Auge drüber gucken und nicht einfach sagen, KI, schreib mir den Code für die Website oder für die Funktion oder für das autonome Fahrprogramm im Fahrzeug und das wird schon irgendwie funktionieren, weil wir haben die ja trainiert, das funktioniert schon. Du wirst da immer Leute haben, die wissen müssen, was da passiert, die im Zweifel auch ganz schnell die Notbremse ziehen. So ganz weg wird man da nicht kommen.
Nee, denke ich auch. Also es braucht ja einfach auch diesen Qualitätscheck, ne, den du da gerade auch beschreibst. Was passt. Aber wenn du dann wirklich das miteinander kombinierst, das Thema Produktivitätssteigerung, glaube ich, ist da wirklich
total
schon gegeben und ermöglicht, ja, schneller unterwegs zu sein, glaube ich auch.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Ja, spannend. Also es ist, ich durfte ja auch mal bei euch sein. Das ist wirklich ganz cool. Also hat man gleich Bock irgendwie auch bei euch anzufangen, weil es, man kriegt sehr schnell dieses Gefühl von Community, da lernt man wirklich in Gemeinschaft. Es ist halt ein technischer Beruf, wo man vielleicht auch gucken muss, was braucht man in so einem speziellen Beruf auch an Gegebenheiten vor Ort. Und wie kriegt man die Leute auch dazu, das weiterhin auch zu machen? Weil wir werden ja immer mehr Personen auch brauchen, die ganz grundsätzlich, jetzt abgesehen von KI, ganz grundsätzlich in diesem Bereich auch tätig sind. Ne? Daher.
Ja, du hast das schöne Stichwort Community ja schon gesagt, und das ist etwas, wo wir sehr, sehr viel Zeit und auch menschliche Ressourcen und Brainpower und Herzblut auch reinstecken. Weil gerade beim Peer-Learning ist es ja so, dass wenn du dich außerhalb des in Anführungszeichen Klassenraums super verstehst, gerade dann hilfst du dir innerhalb des Klassenraums umso besser weiter. Das heißt, wir haben eine eigene Community-Management-Stelle und machen alles komplett optional, aber auch wirklich viel Ausgleich zur klassischen Screentime. Ne? Also manche Leute lieben das, 12 Stunden vorm Computer zu sitzen und Code zu schreiben. Aber auch bei angehenden Software-Engineering-Menschen ist das nicht immer so. Und dann muss es bei uns, da gibt es bei uns viele Angebote, die mal sagen, hier abends kannst du jetzt, es gibt ein organisiertes, keine Ahnung, Ping-Pong-Turnier oder Mario Kart-Turnier, oder wir gucken, wir schmeißen die Popcorn-Maschine an, wir gucken einen Film im Event-Space oder alles nochmal so Sachen, die zusätzlich dazu beitragen, A, uns anders zu machen als andere, B, den Spirit ein bisschen aufrecht zu erhalten, und sehe einfach für eine schöne Community, wie du gesagt hast, zusammen.
Mhm. Du hattest auch im Vorgespräch mal erzählt, dass ihr 4 Thesen habt, auf die ihr Dinge basiert, die ihr tut. Magst du die nochmal?
Ja, wenn wir immer über unseren Ansatz sprechen, und haben wir ja die Sachen, die uns von klassischen Institutionen unterscheiden, ist ja eben dieses keine Zugangsvoraussetzung so, und das ist ein bisschen das, wo man am Ende in jeder Konversation mit uns wieder hinkommt, dass um den akuten Fachkräftemangel, um den mittelfristigen und um auch den langfristigen Fachkräftemangel in der Tech-Branche zumindest mal anzufassen, man sich gar nicht mehr erlauben kann, diese ganzen Wände hochzuziehen. Und das ist dann zum einen eben, ja, wir sind keine offizielle, also Nummer 1, wir sind keine offizielle Universität, dürfen deswegen auch keinen offiziellen Bachelor- oder Master-Diplom-Zeugnis ausgeben, was bei unseren Partnerunternehmen nicht mehr so relevant ist, weil die kennen uns ja, deswegen sind sie unsere Partnerunternehmen, aber in vielen KMUs im öffentlichen Dienst, die ganz, ganz große Schwierigkeiten haben damit, wenn jemand mit einem 42 noch Schwierigkeiten damit haben, mit einem Zertifikat ankommen und sagen, ja, das ist jetzt aber kein Bachelor oder Master, was soll ich damit? Obwohl sie ja die Sachen können, so, und dann weg vom Diplom-based Hiring halt wirklich hin zum Skill-based Hiring. So, das ist das Schritt 1. Schritt 2 ist dann die Abbauung der Bürokratiehürden zu Beginn. Ne? Also ist ja kein Geheimnis, dass man auf internationale Fachkräfte oder Menschen, die Bock haben, in Deutschland zu arbeiten, setzen muss, um eben diese Riesenlücke zu schließen. Und auch da haben wir, ob unseres Nicht-Daseins als Universität, ganz, ganz häufig bei Nicht-EU-Bewerberinnen und Bewerber die Schwierigkeit, dass wir sie einfach, wir haben keine Chance, denen eine Möglichkeit zu bieten. Die müssen sich selber um kümmern. Wir können, da wir keine Uni sind, denen keinen offiziellen Invitation Letter schicken. Die müssen dann ein Jahr auf einen Visumstermin warten. Dann fällt er vielleicht wieder aus und dann können sie nicht kommen und so weiter und so fort. Dass man da halt sagt, lasst uns doch auch mal mutig sein in dem Sinne, weil anders geht's nicht. Und eben dieses klassische Altersding, ne? Also wenn ich jemanden jetzt auf eine Junior-Stelle suche, dann sagt der Name ja immer schon Junior Software Developer, und dann geht's eigentlich ja wirklich am Ende des Tages um das Alter, aber dass man auch sagt, okay, ich hole mir jetzt vielleicht den 45-jährigen Ex-Nachtschichtleiter in der Hotelbranche in mein Team, weil der da unter Software Engineering gelernt hat. Und aber aufgrund seiner Erfahrung noch so, so viel Wert, Menschenkenntnis zum Beispiel, Fingerspitzengefühl, Teamfähigkeit, so viele Fähigkeiten mitbringt, die in einem Software-Development-Team mindestens genauso wichtig sind wie die Hard-Skills, dass man da so ein bisschen mehr drauf guckt und auch mutiger ist, noch diversere Teams zusammenzustellen, weil wird wahrscheinlich diesem Podcast auch nicht das erste Mal gefallen sein, aber diversere Teams treffen halt bessere Entscheidungen am Ende des Tages.
Ja. Ja, dem widmet ihr euch ja auf jeden Fall, ne? Also wenn man sich auch so anschaut, also auch wie du erklärst, wer da, welche Hintergründe so bei euch sind, welche Nationalitäten und so weiter. Also dadurch lernen die Personen ja auch schon in komplett diversen Teams miteinander zu arbeiten.
Komplett und haben in ihren Ländern oder in ihrer Berufswelt ganz, ganz viele verschiedene Wege kennengelernt zu lernen. Ne? Also wir haben 30% deutsche Studierende bei uns, der Rest kommt aus dem Ausland.
Ah, okay.
Und so ist es bei uns im Team auch. Also wir sind um und bei 15 Menschen und davon sind, ich vergesse bestimmt irgendwen, 4 deutsche Muttersprache. So, und dann hast du halt auch da wirklich im Team diese verschiedenen Hintergründe und dann kannst du einfach, ich würde jetzt behaupten, bessere Entscheidungen treffen, aber zumindest fundiertere Entscheidungen und halt nicht nur aus dem einen Silo.
Ja, ja. Wie ist das denn? Ich hatte, also ihr sagt ja, ihr formt die nächste Generation von Innovatoren. Finde ich, klingt auch sehr gut. wie können denn Unternehmen davon profitieren? Also was, du hattest eben schon mal Partnerunternehmen genannt. Wie funktioniert das?
Genau, also wir sind rein rechtlich sind wir ein e.V., 42 Wolfsburg-Berlin e.V., das ist unsere Schwesterschule in Berlin, die dann am Ende des Tages ja von Spendengeldern finanziert wird als e.V. So, wer spendet? Unternehmen aus der Wirtschaft, die uns dementsprechend es erlauben, alles, was wir machen in der Akquise und in dem Studium und hinten raus auch in die im Idealfall Vermittlung in die Wirtschaft, das ist alles zu jeder Zeit kostenfrei. Und da ist die Motivation unterschiedlich. Einige Firmen sagen, ich nehme das wirklich als als Talent-Pipeline. Ne? Ich steige bei der 42 Wolfsburg oder bei der 42 Berlin ein und kriege dafür natürlich eine gewisse Workshop-Präsenz am Campus. Ne? Und das dass dann ein Recruiter von Firma Y sagt, hier, ich komme eine Stunde vorbei, ihr könnt mich mal wirklich fragen, worauf kommt es an, wenn ich mein CV schreibe, wie soll, wenn es noch ein Bewerbungsfoto gibt überhaupt, wie soll das aussehen, wie verhalte ich mich in Bewerbungsgesprächen und wie funktioniert das Arbeiten bei Unternehmen Y überhaupt? Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist natürlich von diesem inzwischen ja international renommierten Markennamen 42 auch so ein bisschen im Employer Branding zu profitieren. Ne? Also wenn wir auf Jobmessen gehen zum Beispiel, nehmen wir dann unsere Flyer und unsere Banner mit und ab einem bestimmten Grad gibt es dann auch eine Präsenz dann auf diesen Bannern und dann sagen die Interessierten, ah ja, das ist ja ganz cool, kann ja gar nicht so verkehrt sein, wenn Firma Z hier auch schon mit drin ist. Also da gibt es verschiedene Motivationen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist schon, genau, einerseits die Sichtbarkeit, dann wirklich bei den potenziellen zukünftigen neuen ausgebildeten Leuten. Aber gerade dieses Talent-Pipeline-Thema finde ich da auch super spannend. Also weil es dieser direkte Zugang dann zu Personen, wo ich auch ein gewisses Vertrauen ja auch aufbauen kann. Was haben die gelernt? Inwiefern sind die dann wirklich ausgebildet für das, was ich? Ja. Vielleicht im besten Fall habe ich mit denen schon mal ein Projekt gemacht, während sie noch in der Ausbildung oder eben in dem Studium sind und können dann direkt einsteigen. Also es kann für Unternehmen ja auch super spannend sein.
Genau. Wenn du mir da noch irgendwie 2 Punkte zu erlaubst, aus Transparenzgründen, es besteht also zu keiner Zeit irgendeine Verpflichtung von irgendeinem Studi irgendeinem Partnerunternehmen gegenüber. Ne? Also die wissen ganz genau, bevor sie ihr Studium beginnen, warum das Studium da kostenfrei ist. Das müssen wir als Transparenzgründen erzählen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn da jetzt Unternehmen kommen, dann holen wir alle aus unserem Computer ins Cluster raus und ihr müsst es jetzt unbedingt machen, sondern du kannst bei uns dich bewerben und kommen und von der kostenfreien Bildung profitieren und dann wieder gehen. So, du kannst aber auch, und da gibt's Studietypen divers, so gibt's, die machen alles mit, nehmen gar keinen mit und gucken sich ein bisschen was an. Und am Ende des Tages ist natürlich auch ein Studium, so überzeugt ich davon bin, und so richtig und wichtig das für die Wirtschaft ist, ja auch kein Garant, direkt irgendwie einzusteigen. Ne? Also ja, es ist natürlich auch aufgrund der verringerten Zeit so ein bisschen die Überholspur in die Wirtschaft und es ist praxisnah. Aber auch da ist es nicht so, dass wenn sich jetzt jemand bewirbt, dann können wir den in 2 Jahren ein Internship oder einen Praktikumsplatz oder eine Juniorstelle anbieten, weil auch am Ende des Tages können wir nicht die Wirtschaftslage beeinflussen.
Ja,
tun unseren Teil dazu bei.
Ja, also die, genau, allein durch Kooperationen ist die Nähe dann schon da. Ne?
Ja, voll. Und das ist gut.
Und da allein schon dieses Begleiten, also Gefühl zu kriegen, ich kann vielleicht auch, je nachdem, was man halt braucht als Person, mir die Begleitung dann da auch holen. Ne?
Genau, es ist eine einfache Metapher, aber wir sagen, eine unserer drei Missionen ist, we open doors in tech, so, machen die Tür weiter auf, aber am Ende des Tages durchgehen muss der oder jenige am Ende des Tages selber.
Ja, klar. Ja, cool. Und jetzt geht's gerade los mit der neuen Kohorte. Mhm. Hat sich in den, jetzt, was hattest du gesagt, 10. Kohorte?
Ja, im April 21 gestartet. Mhm. Jetzt im Abschluss unseres einzelnen, im vierten vollen Betriebsjahr.
Ja. Und habt ihr viel gelernt schon in der Zeit? Ist viel auch Veränderung da gewesen? Oder wie sieht es so aus?
Ja, total. Also die größte Veränderung in unserem ganzen Schulsystem war wahrscheinlich letzten Sommer. Ich habe gerade gesagt, wir haben im April 21 gestartet, also mitten in der Pandemie. Was bedeutete, dass wir diese Auswahlverfahren, diese PCs, einfach auch hybrid oder voll digital machen mussten. Und das wirst du oder jeder der Zuhörenden aus einer Arbeitssituation kennen. Das ist mit das schlechteste Meeting-Setup, wenn einer im Büro sitzt und fünf sind irgendwie digital zugeschaltet oder andersrum. Das funktioniert einfach nicht.
Ja.
Dass wir, nachdem die Pandemie relativ gut überstanden wurde, im Sommer des letzten Jahres gesagt haben, wir switchen auf 100% On-Site-Präsenzstudium mit dem Wissen, dass wir uns dann natürlich für einige Bewerberinnen als unmögliches Ziel, weil nicht jeder kann nach Wolfsburg umziehen, so cool das Angebot auch klingt, haben deswegen auch ein bisschen kleinere PCs, so, weil du kannst natürlich digital so groß machen wie möglich. So. Bei uns kannst du dann 85 Leute maximal in Präsenz machen, aber wir sehen, dass die Lernergebnisse viel, 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 viel besser sind, wie in der Wirtschaft hat auch, dass quasi jedes PCen, seitdem wir diese Entscheidung getroffen haben, hat immer bessere durchschnittliche Lernergebnisse erzielt. Mhm. Und da haben wir dann wirklich schon eine ganz, ganz gute Routine mit, was müssen wir ihnen wann erzählen, wann muss man die Lernenden auch mal komplett in Ruhe lassen einfach und wir müssen auch mal auflaufen. Am Anfang haben wir immer noch gesagt, wir haben diese Schule neu aufgemacht, wir wollen natürlich auch Studis bekommen und dann sagen wir ihnen vielleicht nochmal, guck doch dir das lieber nochmal an oder frag doch hier lieber nochmal. Da sind wir relativ, relativ streng und schmeißen sie, wie die Piscine-Metapher eben sagt, wirklich ins kalte Wasser und sagen, das ist auch mal okay, wenn jemand bei uns am Büro steht und wirklich gar keine Ahnung hat, was er die letzten 7 Tage gemacht hat, weil dann hat er es in den nächsten 2 vielleicht drauf.
Ja, das wirkliche Lernen dann, ne? Selbst zu lernen. Also das.
Und auch wir als Staff, so. Also wir lernen da ja auch in unseren Prozessen und mit und untereinander. Und dann ist es am Ende des Tages auch Peer-Learning innerhalb dieser großen Campus-Familie. Ne? Ich habe ja gesagt, in über 30 Ländern. Natürlich tauscht man sich auch da aus. Ne? Okay, was funktioniert bei euch? Und dann ist es halt ein ständig, ein Prozess in der ständigen Evolution.
Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Wir kommen jetzt schon zum Ende.
Ja.
Halbe Stunde ist immer schnell vorbei.
Ja.
Ich hätte noch so eine Frage, die stelle ich immer ganz gerne auch so zum Ende hin. Was für dich, also jetzt gerade, du hast eben auch über das Thema Pandemie und was hat sich jetzt danach verändert, aber auch, also gibt es Dinge, wo du sagst, die haben gerade in den letzten Jahren, gerade was Digitalisierung angeht, einen starken Einfluss auf das gehabt, wie jetzt zum Beispiel bei euch im Speziellen die Zusammenarbeit untereinander ist, was sich verändert hat. Also ich fand nämlich gerade diese Entwicklung ganz interessant, weil man teilweise ja hört, es geht eher nur noch in Richtung Remote-Arbeiten. Also man sitzt bei sich zu Hause am Laptop.
Ja.
Gerade im Bereich Softwareentwicklung stellen sich das viele, glaube ich, auch so vor. Aber was hat sich da dann doch verändert in den letzten Jahren?
Also auch dieses Remote-Arbeiten im Software-Engineering-Bereich ist ja am Ende bei uns so, dass wenn jemand bei uns das Studium absolviert und fertig ist, wird er ja nicht automatisch auch immer in On-Site-Jobs arbeiten.
Klar.
Das machen die am Ende auch.
Das stimmt.
Aber so cool das ist und so cool das auch für uns als Arbeitnehmende ist, mal remote zu arbeiten, sehen wir, dass sobald wir sagen, kommt doch alle vorbei, wir machen andere Sachen neben dem Coding, kommen sie auch. Und das ist wirklich, wirklich schön zu sehen, weil jetzt ist Wolfsburg ja als Stadt auch nicht riesig,
dass wir als 42 in der Regel, gerade bei ausländischen Bewerberinnen, erster Anlaufpunkt sind und dass die einfach richtig, richtig, richtig gerne wieder zusammenarbeiten. Mhm. So.
Ja, super. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gern. Hat schön, ganz viel Spaß gemacht.
Ja, schön, dass du da warst. Hat mich sehr über unseren Austausch gefreut. Ja. Ich verlinke die relevanten Infos wie immer in den Shownotes, also werde da auch zu 42 Super. Wolfsburg was verlinken. Wer mag, wendet sich natürlich auch gern direkt an uns hier bei Niedersachsen Next und der Digitalagentur. Genau, daher bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen.
Tschüss, Dankeschön, Henrike.
Ja, gern. Und bis zum nächsten Mal hier bei Niedersachsen Next.